Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Hallo zusammen, hier ist der Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Wir versuchen ja immer, der Wissenschaft ein bisschen auf die Spur zu kommen, einen Bezug herzustellen zwischen oft komplizierten wissenschaftlichen Themen und dem Alltag. Und ich muss sagen, bei der Vorbereitung für die heutige Folge, selten ist mir das näher gekommen, wie kompliziert eine einfache Sache sein kann. Ich begrüße heute bei mir im Studio Leon Binder. Leon, hallo.
Hallo.
Du bist vom Technologiecampus der Technischen Hochschule in Grafenau und arbeitest an einem bestimmten Forschungsprojekt, über das wir heute reden wollen. Und wer das sieht hier auf YouTube, der sieht auch, worum es geht, nämlich Kartons in allen Größen. Und genau darum geht's heute. Leon, bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst, was dich so antreibt.
Mache ich gerne. Ich bin Leon Binder, ich bin am TC Grafenau seit mittlerweile 2019 beschäftigt, im Team Business Data Analytics and Optimization. Da machen wir halt sehr praxisnahe Forschungsprojekte mit Firmen zusammen.
Okay. Das Forschungsprojekt, über das wir heute reden wollen, heißt Eco-Kartonage und wir haben uns kennengelernt beim Tag der Forschung und du bist mir einfach deswegen aufgefallen, weil es so ein simples Problem ist, das jeder von uns kennt, das jeder jeden Tag hat und du das so toll erklärt hast. Und darum freue ich mich, dass du heute hier bist und dass wir dieses Thema auch nochmal bei unserem Forschungspodcast aufnehmen können. Dein Thema lautete Emissions- und Kostenreduktion durch KI-basierte Optimierung von Kartonagesets. Gut, klingt kompliziert, aber es geht um ein Thema, das jeder hat und ich habe es hier auch mitgebracht, einen Karton. Der hat ganz gut gepasst. Der war flach für ein Kleidungsstück ganz gut. Aber ja, vielleicht erzählst du darüber, was wir alle so erleben. Und sicher, ich würde sagen, 95% gefühlt der Leute, die hier heute auch zuhören, die kennen das Problem.
Ja, das ist so das Problem. Man bestellt irgendwie was Kleines online. Man kommt das in einen riesen Karton an und man fragt sich so, warum ist da so viel Luft transportiert worden durch die ganze Republik?
Genau.
Das Problem, mit dem wir uns eben befassen, ist im Grunde zweigeteilt. Das eine Problem ist das Binpacking-Problem. Heißt, jemand im Unternehmen hat sich dann eine Bestellung bekommen und hat entschieden, welche Kartongröße sollte ich hernehmen, damit ich diese Bestellung verpacken kann und wie verpacke ich die dann in den Karton, sodass dann tatsächlich alles reingeht. Das ist das eine Problem. Und da gibt es auch schon sehr viel Forschung, also seit Jahrzehnten wird da schon geforscht. Worüber sich aber jetzt eher wenige Gedanken gemacht haben, ist so wirklich die Auswahl, die wo ich dem Verpacker oder der Verpackerin gebe. Also welche Kartongrößen kauft das Unternehmen ein, damit möglichst alle Bestellungen dann halt optimal verpackt werden können.
Also wenn ich mir jetzt, also einmal finde ich es interessant, dass du sagst, es gibt schon ewig, seit ewigen Zeiten Forschung an diesem Thema. Man vermutet hinter der Auswahl von Kartons wahrscheinlich wenig Forschung. Zum anderen, das Problem, das du ja auch beschreibst, ist, okay, ich bin jetzt ein Autohändler, der Teile verschickt. Das kann ein kleiner Stecker sein, das kann eine Felge sein. Ja. Also ich brauche Kartonagen in ganz unterschiedlichen Dimensionen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Ne?
Ja.
Und Binpacking heißt nochmal?
Binpacking heißt halt, welche Kartongröße soll ich hernehmen, um jetzt eine spezifische Bestellung verpacken zu können und wie packe ich diese rein. Also manchmal muss ich vielleicht ein bisschen Tetris spielen, damit alle Artikel reingehen und manchmal ist es ganz einfach, dass ich es einfach rein platzieren kann.
Okay, aber wir reden quasi davon, dass Personen dastehen an so einem Förderband vor Regalen, das Produkt haben oder vielleicht sogar mehrere haben und dann sich einen Karton suchen müssen. Ne? Wie viele, nur dass man das mal eine Idee davon hat, wie viele verschiedene Kartongrößen hatten so ein Unternehmen?
Also es begrenzt sich eigentlich auf ein paar wenige, also so zwischen 5 und 15 Kartonagengrößen, die da gern verwendet werden. Zur Auswahl stehen schon 100 Standardkartonagengrößen, die wo man beziehen kann. Natürlich kann man sich dann darüber hinaus noch eigene Kartonagengrößen irgendwie customizen, wenn man jetzt irgendwie einen Artikel hat, der ist in jeder zweiten Bestellung drin, dann lassen wir extra einen Karton fertigen, wo dieser Artikel perfekt reinpasst. Meistens kostet es aber dann doch ein bisschen mehr. Also es ist oft bei den meisten Firmen die Frage, welche Kartonagengrößen sollte ich da wirklich hernehmen? Und oft ist es jetzt so, dass das irgendwie historisch anwächst. Also ein Unternehmen startet irgendwie mit 5 Kartonagengrößen. Mhm. Und dann wird halt gemerkt, ja, okay, ich brauche jetzt noch irgendwie einen größeren, weil ich oft irgendwie Bestellung habe, die muss ich auf 2 Pakete aufsplitten und das ist dann auch wieder teuer. Also brauche ich einen größeren Karton, wo dann diese Bestellung auch noch gut abgedeckt wird. Mhm. Und dann auf der anderen Seite so die Frage, okay, mich hat schon wieder ein Kunde verärgert angerufen, das Paket ist schon wieder zu groß gewesen. Okay, dann füge ich noch ein paar kleinere Kartonagengrößen hinzu, damit ich diese Artikel, die kleineren Bestellungen auch gut abdecken kann. Aber ja, es wird eher so nach dem Bauchgefühl heraus entschieden oder mit sehr einfachen Heuristiken. Heißt, ich schaue mir vielleicht vom Unternehmen nur die Ein-Artikel-Bestellung an, versuche dann Pi mal Daumen abzuschätzen, wo, ja, welche brauche ich, welche Kartonagengrößen oder vom Bestellvolumen, unabhängig, ob dann das tatsächlich reinpassen würde oder nicht von die, von der Bestellung in die Kartonagen. Also da gibt es schon ein paar Heuristiken, aber das sind halt sehr, sehr, sehr einfach.
Heuristik heißt?
Heuristik ist im Grunde eine einfache, ja, einfache Methoden, mit denen man in dem Fall diese Kartonagengrößen bestimmen möchte. Also man sagt beispielsweise, ich habe jetzt eine Bestellung, die hat 11 Liter und dann habe ich einen Karton für 11,5 Liter. Da würde das vielleicht perfekt reinpassen, rein theoretisch vom Volumen her. Mhm. Aber wenn ich die Bestellung dann aus irgendwie 10 Artikel habe, die wohnt einfach nicht zusammen reingehen, dann würde es doch nicht reingehen. Mhm. Das ist dann auch bei der Ein-Artikel-Bestellung, wenn man sich die ausschaut, dann ist es gut, wenn das Unternehmen beispielsweise zu 99% nur die Kunden immer einen Artikel bestellen oder vielleicht können es nur einen Artikel bestellen vom Unternehmen her. Dann ist es gut, dann kann man mit so einfachen Heuristiken da super drangehen. Wenn man aber dann eher ja, 2 oder mehr Artikel in die Bestellung drin hat, dann wird es schwierig, weil dann stimmt das im Grunde nicht überein. Diese einfache Heuristik und wie soll es eigentlich sein?
Also man merkt schon, das ist eigentlich eine ganz scheinbar für einen Kunden ganz simple Sache. Aber man sieht, wie kompliziert es ist, wenn man selber was schickt, denkt man, okay, welcher Karton passt? Ja, der wird von der Höhe her passen, aber der ist viel zu breit. Der nächste Standardmaß, der ist dann zu lang oder zu flach.
Mhm, ja.
Und ich stelle mir das schon ziemlich aufwendig dann auch vor, wenn jemand da steht und sagt, okay, der muss ja quasi im Kopf auch die ganzen, wenn ich sage, ich habe eine Bestellung bestehend aus 10 Einheiten, verschiedene Dinge, verschieden groß. Gewicht spielt sicher auch eine Rolle, ne? Ob das ein stärkerer Karton ist oder weniger. Und muss ich dann den richtigen Karton holen aus dem Lager oder aus dem Stapel, der vor ihm steht. Also viel komplizierter, als man so denkt. Ne?
Ja, durchaus.
Und wenn man dann sich aufregt, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen gelassener sein und sagen, okay, war vielleicht gar nicht so einfach, meinen Artikel zu verpacken und so weiter. Ja, es gibt ja auch es gibt Methoden, wie man das wegtut von den Menschen, also man also sagt, okay, ich habe hier überhaupt keine Verpacker mehr, sondern ich habe ja was Automatisiertes.
Mhm, ja.
Wie schaut sowas dann aus?
Also diese automatischen Packstationen, die haben jetzt immer mehr im Trend, die kommen da in den letzten Jahren immer mehr auf, die sind super, wenn man halt vor allem so eine Artikelbestellung hat. Heißt, man platziert einen Artikel aufs Förderband, dann wird das weiter transportiert zu einer Stelle, wo das dann 3D vermessen ist, dann bestimmt man halt die perfekten Kartonagemaß, also ein bisschen größer als der Artikel, dass man kein Füllmaterial braucht. Und dann wird quasi diese Kartonage von Endlos-Kartonagen zugeführt, so geschnitten und gestanzt, wie man es braucht. Der Artikel platziert, das Ganze miteinander verklebt und dann vielleicht für Versandlabel auch noch automatisch drauf platzieren. Also für so eine Artikelbestellung ist das super, weil das dann eigentlich die effizienteste Lösung ist. Man platziert es einfach und dann in einer Minute spätestens ist der Artikel perfekt passgenau verpackt. Also auch vom Verpackungsmüll und von den Versandkosten wäre das dann eigentlich so ideal. Es ist halt so, dass wenn es halt dann mehr Artikel sind, dann wird es schon schwieriger, weil dann musste auch, so, was ich bis jetzt gesehen habe von den ganzen automatischen Packstationen, da müssen die Artikel doch von einem Menschen irgendwie zusammengestellt werden, vielleicht zusammengeschnürt werden, damit es dann auf dem Transport in diesem Förderband nicht irgendwie umfallen oder so, wenn es mehrere Artikel sind. Ja, okay. Da wird es dann auch quasi von einem Menschen, dieses Binpacking, also wie stapel ich die Artikel, sodass dann der Karton passgenau ist, muss immer noch von einem Menschen irgendwie übernommen werden. Weil da habe ich bis jetzt nichts gesehen, irgendwie ein Roboter, der wo das dann so platziert. Es gibt da schon Prototypen in der Forschung, ist auch immer interessant zu sehen, aber es ist was anderes, wenn man jetzt einen Bauklotz hat, der immer das Gleiche wiegt und dann irgendwie platziert in einen Karton mit einem Roboter, oder ob man jetzt sehr unterschiedliche Gegenstände hat. Mhm. Mal eine Box, die ist leicht, dann mal eine Box, die ist schwer, da braucht ein Mensch irgendwie zwei Hände.
Ja.
Und dann hat man irgendwie kleine Tüten, da wo auch was irgendwas drin ist und keine Box mehr. Also das hat die Greifarm, das wirklich so macht. Das, als Mensch ist man da sehr flexibel, man nimmt das einfach ganz eine. Aber ein Roboter, der muss dann extra das programmiert werden, damit er das tatsächlich dann auch umsetzen kann.
Ja. Und das ist, glaube ich, für einen Roboterarm auch gar nicht einfach, also diese Drehbewegung, die wir miteinander machen können, zu machen und dann eben vielleicht nicht mit der festen Kiste, sondern mit der kleinen Tüte oder so.
Ja, ja, das greift mir durchaus ganz komplex.
Aber wahrscheinlich wird so eine Maschine auch entsprechend teuer sein und für kleinere und mittlere Unternehmen also eher nicht relevant.
Für KMUs ist das eigentlich derzeit nicht erreichbar. Also du bist immer noch am kosteneffizientesten, wenn du Menschen verpacken.
Okay, lass uns mal mehr auf das kommen, was ihr macht. Also ihr arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Also man sieht auch, der Karton, den ich heute Morgen zugeschickt bekomme, ist vielleicht mit künstlicher Intelligenz ausgesucht worden. Und ihr bringt so die Produktstammdaten, also ich habe ja für meine Produkte, die ich verschicken will, Stammdaten, Gewicht, Größe, Materialien und so weiter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich die Kartonagen, die ich da habe und ihr bringt es dann mit KI zusammen. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen plastischer erklären.
Mhm. Also für unseren Ansatz im Grunde, was man braucht, ist Bestelldaten vom letzten halben Jahr oder vom letzten Jahr. Mit eben, wie groß sind die Artikel gewesen, wie viel haben wir die gewogen. Dann braucht man ein paar Kostenparameter, beispielsweise ist der Versandpreis von dem Unternehmen fix ausgehandelt worden, das irgendwie Paket kostet irgendwie 3 Euro. Oder ist das abhängig vom Gewicht oder ist das abhängig auch vom Volumen her, also sichere Sachen spielen da mit rein. Und dann auch so Sachen wie Füllmaterial, wo es wird da verwendet, wie viel kostet das pro Liter Füllmaterial oder gibt es irgendwie Transportsicherungen, die notwendig sind. Das sind so Aspekte, die wo man braucht. Also die Daten, die sollen da, also vor allem die Bestelldaten, die sollen schon eine gute Qualität aufweisen, weil das ist auch so ein Problem mit den Unternehmen, wo man sie ja teilweise irgendwie schlechte Datenqualität hat. Heißt, wenn jetzt dann drinsteht, der Top-Seller-Artikel, den wo ich in jeder zweiten Bestellung drin habe, der hat eine Höhe von 0 mm, dann kann ich da 1000 in einen Karton verpacken, weil er nicht existiert. Das sind so die Probleme. Mhm. Oder wenn halt drin steht, der Artikel wiegt 5 Gramm, aber eigentlich wiegt er 5 Kilo. Also das sind so Sachen, da muss man halt aufpassen, dass die tatsächlich stimmen.
Also von der Daten. Das ist dann, wenn die Stammdaten einfach nicht gut gepflegt sind, oder man gesagt hat, ist egal, wie hoch das ist.
Ja.
Aus dem Bauch heraus, aber wichtig wäre dann digital.
Die Daten genauen Daten sind halt da dann sehr wichtig. Es ist auch so, also wir haben auch so Vorroutinen, die da laufen bei unserem Algorithmus, die dann das erkennen und anzeigen, okay, es würden jetzt 1% der Bestellung gefiltert werden, weil so jetzt so invalide Daten haben, oder Gewicht von 0 oder Länge, Breite, Höhe von 0. Und das ist halt, wenn es ein kleiner Prozentsatz ist, dann ist das verschmerzbar, aber wenn das wirklich der Top-Seller-Artikel ist, der wo wirklich immer drin ist, dann hat man halt auch schon wieder so Probleme. Und da muss man sich halt erst um die Datenqualität kümmern. Die zwei Sachen, also die ganzen Kostenparameter und die Bestelldaten, die kommen dann rein in unseren Algorithmus. Wir haben da im Grunde einen genetischen Algorithmus programmiert. Genetischer Algorithmus, da muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen. Also ist, wenn man jetzt 10 Kartonagen auswählt aus 100, dann hat man so 17 Billionen Kombinationsmöglichkeiten von Kartonagen.
17 Billionen?
17 Billionen, ja.
Das sind wie viele Nullen?
Das sind,
weißt du das auswendig? Ich glaube, nein, sein können wir es gerade nicht.
Also es sind 14 Ziffern. Es ist noch schlimmer, wenn man jetzt diese Begrenzung freimacht und sagt, okay, man möchte einfach das perfekte Kartonageset aus 100. Dann war man bei einer Quintillion, also da wären es 30 Nuller hinten dran. Das ist dann eine große Zahl.
Sind auf jeden Fall viele Nuller hingegangen.
Ja, ja.
Ne?
Also es, im Grunde spielt es ja keine Rolle, auch wenn man es auf 10 aus 100 begrenzt, dann sind es immer noch so viele Kombinationsmöglichkeiten, dass man die ja nur in Jahrtausenden rechnen könnte, wenn man alle wirklich durchgeht und evaluiert. Das möchte man nicht machen, man möchte effiziente Suche. Man könnte auch einfach einmal zufällig Kartonagen, Größen miteinander kombinieren und dann mal evaluieren und das für ein paar Tage machen und schauen, wo es dann rauskommt. Aber da wird man wahrscheinlich jetzt nicht zu sehr guten Lösungen kommen, rein zufällig. Und ein genetischer Algorithmus, das ist im Grunde ein Verfahren, mit dem man eben sehr schnell, also innerhalb von ein paar wenigen Minuten bei uns, zu sehr guten Lösungen kommt. Diese Lösung können dann immer noch ein bisschen entfernt sein von wirklich dem optimalen Kartonageset. Aber das ist in der Praxis eigentlich auch nicht so relevant. Weil es gibt viele Faktoren, die rundherum eine Rolle spielen. Es ist auch so, also die Optimierung wird bei uns auf Basis von vergangenen Daten durchgeführt. Von dem hat man also dieses Risiko oder die Ungewissheit, wie sieht es dann in Zukunft aus? Es wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, dass das Unternehmen von heute auf morgen komplett andere Produkte verkauft. Aber so etwas Schleichendes kann mit passieren, dass irgendwie die Bestellung größer wird oder die Artikel, neue Topseller mit reinkommt. Und das vielleicht dann eine Änderung hätte. Also von dem her ist es nicht so kritisch, wenn jetzt dann irgendwie das optimale Kartonageset, das auf unseren genetischen Algorithmus rauskommt, ein bisschen schlechter ist als wirklich das Optimum. Weil in der Praxis hat man dann immer noch Prozente von wirklich Kosteneinsparungen.
Aber der genetische Algorithmus spart uns ein bisschen Zeit, ne? Du sagst ein paar Minuten, statt ein paar tausend Jahre, um eine Annäherung zumindest ans Optimum zu haben. Das ist natürlich schon ein Unterschied.
Ja.
Und eine große Hilfe. Und man sieht, dass, finde ich, KI eben nichts Abstraktes ist, sondern auch sehr real in der Welt, in der wir leben, uns helfen kann und uns eben solche Sachen vereinfacht. Und auf die anderen Benefits, da kommen wir nochmal zu sprechen. Was ihr macht am TC in Grafenau oder was die Technische Hochschule ja generell macht, ist angewandte Forschung. Das heißt, wir arbeiten auch mit Firmen und zusammen. Bei euch ist es die SCS Supply Chain Services AG. Die sitzt in Schönberg, Niederbayern.
Ja.
Was toll ist, weil dann eben auch diese Nähe da ist und man eben direkt in der Region die Wirkung entfalten kann. Wie kommt man denn an solche Firmen ran, mit denen man dann wirklich die Sachen auch ausprobieren kann und auch den Effekt sieht, dass es eben nicht nur Zahlenspielerei oder digitale Spielerei am Computer ist, sondern dass man einfach direkt den positiven Effekt von solchen Forschungssachen sieht.
Also wir am TC Grafenau und vor allem in eben mein Team, da ist eigentlich so, dass man sehr viele Projekte kommt mit Firmen eben aus der näheren Umgebung. Die kommen meistens mit auf uns zu mit irgendeinem Problem und dann hat schauen wir, wo sind Fördermöglichkeiten, weil wir sind halt über Forschungsprojekte finanziert. Genauso war es eigentlich bei SCS war es so, dass eigentlich von ganz am Anfang von der Gründung vom Campus schon der Kontakt bestanden hat. Und dann hat es vor ein paar Jahren ein EU-gefördertes Projekt gegeben, das hat geheißen Industrie 4.0 Werkstatt Bayerischer Wald. Da war es im Grunde das Ziel, dass man so Netzwerkveranstaltungen durchführt, Workshops, das ganze Thema Datenanalyse und KI, den KMUs in der näheren Umgebung dann halt ein bisschen präsenter macht und versucht, das handhabbar zu machen. Und da haben wir eben auch mehrere Pilotaktivitäten durchgeführt. Eine war eben mit SCS zusammen. Die haben halt dieses Problem gehabt und dann haben wir uns eben für ein halbes Jahr damit beschäftigt. Also das war damals ein ehemaliger Kollege. Da ist dann auch was rausgekommen, richtig Potenzial, was sich aufgezeigt hat. Aber in einem halben Jahr kann man halt jetzt nicht so viel machen. Und dann war das eben auf einen Testfall zugeschnitten. Dann ist halt die Frage, okay, funktioniert das auch für andere Unternehmen? Was sind da so die Auswirkungen, die größeren Auswirkungen über die Kosten hinweg, wenn man Richtung CO2-Emissionen dann geht? Von dem her haben wir dann halt eben geschaut, Forschungsantrag, dass man da einen schreibt. Und glücklicherweise ist der auch durchgegangen. Von dem her forschen wir jetzt seit über 2 Jahren schon dran.
Genau. Also im Grunde ist das der Ansatz. Ist natürlich schön zu hören, dass die Unternehmen von sich aus auch auf die Technologie-Campi zukommen, in dem Fall Grafenau. Aber im Grunde ist es nicht so, dass man sagt, okay, wir haben ein Problem, löst es. hier wir bezahlen wir, sondern dass man eigentlich sucht und sagt, okay, welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Ja.
Wir machen gemeinsam ein Forschungsprojekt, von dem beide nicht nur im Ergebnis profitieren, sondern dass man auch, keine Ahnung, aus den Mitteln des Förderprojekts Personal hat oder Equipment kaufen kann, das man nötig hat. Ne?
Ja.
So läuft es dann.
Ja, es ist auch, also mit den Forschungsprojekten, wir haben jetzt wirklich 3 Jahre Zeit, uns mit dem Problem zu befassen. Mhm. Das ist dann super wertvoll. Es ist auch auf Augenhöhe, also die Unternehmen, die haben da mit ihrer Expertise wirklich nicht wegzudenken. Mhm. Bei mir haben wir auch im Projekt sehr viel über Logistik dazu gelernt. Okay. Und die SCS AG dann wahrscheinlich viel über Optimierungsalgorithmen. Von dem her, also das lebt da Hand in Hand. Wenn da wirklich Hochschule und die Firmen gut miteinander arbeiten, da kommen da super Ergebnisse raus. Mhm.
Du hast gesagt, euer Projekt läuft jetzt seit 2 Jahren. 3 Jahre ist so eine normale Laufzeit, in dem Fall also noch 1 Jahr. Welches Produkt wird denn am Ende rauskommen bei diesem Förderprojekt?
Also bei uns ist es so, dass wir im Grunde eine Softwarelösung haben, die dann SCS verwendet, damit es für ihre Kunden diese Optimierung durchführt. Natürlich gehört da dann halt mehr dazu, also SCS, wenn ein Kunde auf sie zukommt, es gibt ja auch schon Kunden, die Interesse daran haben, das dann durchzuführen, dann müssen SCS schon mit Kostendaten erheben. Mhm. Heißt eben dieses, wie sind die Versandkosten? Sind die irgendwie abhängig von Gewicht oder Volumen oder irgendwie fix? Oder welcher Füllmaterial und wie viel kostet das? Solche Werte müssen erhoben werden, vielleicht da eben der Stundenlohn von den Mitarbeitern in der Verpackung und wie lange braucht es denn jetzt irgendwie im Karton zu holen? Muss man den jetzt aus dem Lager holen und extra immer hin und her gehen? Mhm. Oder gibt es irgendwie professionelle Packstationen, wo die Kartonagengrößen direkt vor einem sind und dann kann man die einfach nehmen und muss jetzt dann nicht extra nochmal ein paar Meter gehen. Das sind so Aspekte und auch eben diese Bestelldaten, die müssen erhoben werden und geschaut werden, dass die Daten qualitätstechnisch gut sind. Dann haben wir im Grunde unsere Softwarelösung, wo diese beiden Aspekte eben hochgeladen werden und dann gibt es sehr viele deskriptive Analysen, vor allem eben hinsichtlich dieser Bestellcharakteristiken, wie es EY nennt. Es ist beispielsweise verkauft das Unternehmen kleine oder große Artikel, leichte oder schwere Artikel, sind es vor allem Einartikelbestellung oder Mehrartikelbestellung, also so Business-to-Customer oder Business-to-Business-Aspekte und eben auch so Datenqualitätsaspekte, die unter mit abgedeckt werden. Also gibt es irgendwie viele Artikel mit unsinnigen Werten, dann muss man vielleicht erstmal die Datenqualität in den Griff bringen, bevor man die Analyse macht. Und dann gibt es eben ein paar vorbereitende Schritte, die berechnet werden und dann die Optimierung, die durchgeführt wird. Und dann kann man eben schauen, okay, wo ist das beste Kartonageset mit 10 Größen drin und wo ist mit 9 und mit 8. Man kann auch diese einfachen Heuristiken auf der Basis von Einartikelbestellung und vom Bestellvolumen auch durchrechnen, damit man hier einen direkten Vergleich hat. Und dann kommt eben hinten raus noch die Diskussion mit dem Kunden tatsächlich, das SCS dann auch durchführen wird, heißt, manchmal haben Kunden Präferenzen für bestimmte Kartonagengrößen und sagen, der ist super wichtig, aber dann zeigt sie vielleicht, der ist nicht so wichtig. Und dann kann man in dieser Softwarelösung dann auch schauen, okay, wenn wir den Karton mit reinnehmen und dann rausnehmen, wo würde sich dann die Kosten verändern? Mhm. Dass man da dann diskutiert, wer dann wirklich die praktikabelste Lösung.
Also man kann relativ einfach damit rumspielen, ohne groß jetzt sich an den Schreibtisch zu setzen und rumrechnen zu müssen. Mit der Hand. Das ist ja quasi die Dienstleistung, die SCS dann mit eurer Software anbietet. Mhm. Super Sache, keine Frage. Aber jetzt mal an dich gefragt, so als Forscher, ist es nicht ein bisschen schade, dass, was ja in Deutschland sehr typisch ist und sehr häufig passiert, dass wir tolle Forschung machen, kreative Forschung machen, dass wir aber dann sagen, okay, Forschungsprojekt abgeschlossen, jetzt mache ich ein neues Forschungsprojekt und wir uns weniger dem widmen, dass wir sagen, was kann man für Business daraus machen? Also es gibt dann andere die Unternehmen, die die Forschung aufnehmen, die vermarkten, die eskalieren und so weiter und letztendlich auch den Profit damit machen. Ne? Aber wie siehst du es? Also, du bist lieber Forscher als Gründer zum Beispiel, wahrscheinlich, ne?
Ja, deutlich lieber Forscher. Also es gibt ja auch, kürzlich hat es eine Gründung gegeben aus dem TC Graphen heraus, Richtung intelligente Robotersysteme im Kliniken. Von dem her ist das schon durchaus Option. Für mich jetzt als Forscher, ich würde mich nie irgendwie ausgründen. Es ist ein bisschen schwierig irgendwie, wenn man sie jetzt ausgründen würde auf Basis dieser einen Optimierungsmethode, ohne dass man jetzt großartig Kunden hat, denen man das schon anbieten kann, stelle ich mir sehr schwierig vor. Von dem her glaube ich, ist das bei STS wirklich am besten aufgehoben, weil die haben einen schon großen Kundenstamm und auch einige Kunden, die schon Interesse an dem Forschungsprojekt eben haben und das auch später nutzen wollen. Und eben, sie haben da ein großes Dienstleistungsportfolio, von dem her können sie es dann relativ schnell mit reinnehmen und dann ist es anbieten. Von dem her, ich als Forscher, ich bin froh, wenn ich mich mit interessanten Themen auseinandersetzen kann. Und das Projekt ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, wo man sich wirklich stark vertiefen kann. Und die Verwertung können dann gerne wirklich die Profis machen, die wollen dann tatsächlich das auch zeitnah verwerten können. Ja. Wie du schon gesagt hast, also es ist oft irgendwie in Forschungsprojekten, am Ende kommt was raus, aber dann ist der Weg noch recht lang zur Vermarktung. Ja. Und man ist halt dann in anderen Forschungsprojekten, man ist nicht mehr drauf abgeordnet und dann ist es schwer, das verschwindet dann in der Schublade und dann fragt dann vielleicht mal nach 3 Jahren wieder jemand, hast du nicht da irgendwas gemacht?
Naja, genau. Also sehe ich schon. Ich habe deswegen gefragt, weil die Technische Hochschule Deggendorf halt versucht, eine unternehmerische Hochschule zu sein und das Gründen ein bisschen mehr rauszukitzeln. Aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache, jeder Frau Sache auch nicht. Und so viele Projekte landen auch tatsächlich in der Schublade. Darum ist es viel, viel befriedigender natürlich, wenn man sieht, okay, das ist jetzt irgendwo bei Profis, die es in ihr Sortiment einsortieren können und wird wirklich mit Leben gefüllt und hat was gebracht, als dass es als Ergebnis irgendwo herumliegt und keinen interessiert mehr. Aber logisch, nicht jeder ist Gründer oder Gründerin. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, es geht natürlich um Einsparungen zu machen.
Ja.
Wie groß kann man das beziffern, wie groß die Einsparungen, das Einsparungspotenzial bei so einer Firma ist, die sowas nutzt, in Euro?
Kommt drauf an, ist glaube ich eine gute Antwort. Wir machen derzeit viele Simulationsanalysen, das ist jetzt so das Thema von diesem Jahr im Grunde nach. Heißt, wir simulieren uns jetzt an die kleine Versandapotheke, die irgendwie sehr kleine Artikel versendet, sehr leichte Artikel, aber da wollen die Leute dann halt einen Artikel vielleicht mehrmals kaufen, also irgendwie Kopfschmerztabletten oder Hustensaft hat man irgendwie eher doppelt. Und dann halt eben wirklich so Autoersatzteilhandel, wo wirklich sehr unterschiedliche Produktgrößen verkauft werden oder Gewichtsgrößen. Dass wir heute sehr viele Unternehmen uns simulieren und im Grunde diese Optimierung durchführen und schauen, wo ist das größte Einsparpotenzial hinsichtlich vor allem eben dieser einfachen Heuristiken, die derzeit genutzt werden. Und was man sieht, also so 10% an Einsparungen sind schon möglich von den Versand- und Verpackungskosten. Wobei es aber sehr stark drauf ankommt. Also es ist, wenn halt das jetzt ein Artikelbestellung sind, okay, einfache Heuristik hernehmen, dann ist das gut so. Aber wenn es dann größere Bestellungen wären, B2B-Bereich, okay, dann halt kommt man da nicht weit mit diesen einfachen Methoden. Von dem her ist das sehr viel Forschung, das im Moment gerade mit abläuft.
Ja. Aber am Ende, man spart ja nicht bloß Geld, sondern man spart Material. Man spart Energie, man spart Ressourcen letztendlich, CO2-Emissionen. Das kommt ja auch noch alles dazu.
Ja.
Wahrscheinlich, klar, wie beim Finanziellen hängt es natürlich auch davon ab, wie viele Lieferungen es sind und so weiter.
Ja.
Aber wenn man sagt, so rund 10% ist sowas, wo man schon im Mittel davon ausgehen kann, dann ist das ja schon eine super effektive Sache geworden. Ja. Cool. Ja, also wenn ihr alle, die jetzt zuhören, zuschauen oder wir auch das nächste Mal einen Karton kriegen, der zu groß ist, dann denkt man vielleicht daran, dass woran es liegt oder wir wissen auch, es gibt eine Lösung, die aus Grafenau kommt und vielleicht auch bei Ries, bei den ganzen großen Versandhändlern vielleicht irgendwann mal eine Rolle spielen wird. Deswegen vielen Dank an dich, Leon, dass du heute da warst und genau, das war's für heute. Ich fand, es ist ein ganz tolles Thema gewesen, weil es eben, wie ich eingangs schon erwähnt habe, eine Sache ist, von der man so gefühlt denkt, ja, klar, ist ja ganz einfach, den richtigen Karton zu finden. Wieso haben die den falschen hier genommen? Jetzt weiß man, welche Problematik dahinter steht. Und dass die Optimierung tatsächlich sehr viel Hirnschmalz und auch Computerrechenleistung erfordert. Nochmal vielen Dank, Leon. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Tschüss.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.